Ja, das ist der Auftakt für eine neue Predigtreihe und es geht heute um diesen Exodus. Ex heißt aus etwas heraus und Hodos im Griechischen heißt Weg, also der Weg heraus, ein Ausweg. Und darum geht's heute, den Weg in die Freiheit, den Weg nach draußen. Und dieser Weg in die Freiheit war für Israel nicht ganz so einfach. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Die Geschichte, die Vorgeschichte ist schnell skizziert. Da waren die Brüder von Josef, die sich dann, es war so ein Nomadenstamm letztendlich, die haben sich dann da angesiedelt in Ägypten und die sind immer größer geworden. Ägypten war übrigens ein gutes Pflaster damals zum Leben, weil auch wenn es an anderen Stellen Hungersnot gab, also Dürre und irgendwie gab es zu wenig Regen, in diesem Nilgebiet gab es meistens was zu essen. Also haben die sich auf gutem Boden dort niedergelassen mit ihren Viehherden und sind immer größer geworden, sind gewachsen, bis sie irgendwann eigentlich ein relativ großer Stamm waren von Leuten. Das ist Israel. Ja. Und der Pharao hat sich irgendwann gedacht, diese Leute, die könnte man ja auch mal sinnvoll einsetzen. Wenn die schon so als Schmarotzer in unserem Land leben, dann könnten die auch mithelfen, so dem Gemeinwohl zuträglich sein. Und er hat sie arbeiten lassen. Sie mussten dann zum Beispiel Tempel bauen oder irgendwelche großen Gebäude und mussten da kräftig mithelfen. Anfangs immer nur so zeitweilig mussten die mithelfen. Und der Pharao hat aber gemerkt, das sind gute, billige Arbeitskräfte, das könnten wir alle so ein bisschen ausweiten. Und je größer dieser Stamm von Leuten geworden ist, die da in dieser Siedlung Goshen gelebt haben, desto lukrativer war das für den Pharao. Mehr und mehr ist dieses Volk oder dieser Stamm zu einem Sklavenstamm geworden. Die haben es kaum noch geschafft, ihre Viehherden da zu bewirtschaften, weil die so viel schuften mussten und weil die so viel Druck und Leid aushalten mussten. Und je größer Israel geworden ist, desto mehr Angst hatte der Pharao. Und der hat sich ja, die wachsen mir ja über den Kopf. Das sind die Sklaven. Aber was ist denn, wenn die mal den Aufstand proben? Und was der Pharao gemacht hat, ob es klug war oder nicht, er hat den Druck einfach erhöht. Noch mehr arbeiten, noch mehr schuften, die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Und das Volk Israel, die haben gelitten unter dieser Last. Und sie haben angefangen zu schreien zu Gott. Zu dem Gott ihrer Väter, den die teilweise gar nicht mehr so richtig kannten. Die wussten ja so, das ist der Gott unserer Vorfahren. Aber ihr Schreien, das war laut. Die haben echt gelitten. Und die wollten aus diesem Land oder aus dieser Knechtschaft raus um jeden Preis. So, das ist die Ausgangslage. Dieses Buch Exodus, das zweite Buch Mose, ist das wichtigste Buch, das wichtigste überhaupt im Alten Testament. Also das ist zentral. Jeder Text im Alten Testament bezieht sich letztendlich auf diese Geschichte, auf Exodus, aus dem Auszug aus Ägypten. Der Theologe Martin Noth, der hat es folgendermaßen beschrieben, und es trifft's, da sind sich alle einig, das Urbekenntnis der Juden bis heute ist dieses, Jahwe hat Israel aus Ägypten geführt. Das ist das Urbekenntnis. Da baut alles drauf auf. Israel hat seine Stellung und so seine Identität als Nation, als Volk, in diesem wir waren ein Sklavenvolk. Da kommen wir her. Aber durch unseren Gott sind wir Befreite. Das ist das Selbstverständnis Israels. Ja, jetzt haben die hier also geschrien und gejammert und geklagt. Und Gott hat ihr Schreien gehört. Und Gott hat sie herausgeführt. Und zwar hier aus der Knechtschaft. Jetzt brauchen wir einen dicken Pfeil. Und er führt sie in die Freiheit. Jetzt gibt's nur ein kleines Problemchen. Und dieses Problemchen ist, das betrifft alle Menschen, die irgendwie versuchen, sich aus Unterdrückungssituationen zu lösen, die irgendwie die Freiheit suchen. Das Problem ist folgendes, dass Freiheit erstmal überhaupt nicht nach Freiheit riecht, sondern Freiheit riecht meistens erstmal nach Angst, nach Unsicherheit, nach Ungewissheit, Da bist du dann, da bist du aus der Unterdrückungssituation raus, aber dann stehst du auf einmal da. Dann bist du auf einmal in der Wüste. Und in der Wüste geben sich viele Fragezeichen und viele Nöte und viele Ängste. Also diese Freiheit der Wüste, das da unten ist die Wüste, ist letztendlich erstmal eine Unsicherheit, in der man sich wiederfindet. Und das ist bis heute so. Es gibt ja manche Entscheidungen, die wir treffen, wo wir sagen, wir wollen bewusst irgendwie den Weg in die Freiheit gehen. Wir lösen uns von Bindungen, von Dingen, die uns halten. Ja, da ist ein junger Mann, der zum Beispiel sagt, ich ziehe jetzt mal von zu Hause aus, ich miete mir eine eigene Wohnung, ob ich es mir leisten kann, weiß ich nicht genau, aber ich wage diesen Schritt, ja, der Abnabelung. Das ist ein Weg in die Freiheit. Ist aber oft auch erstmal ein Weg in die Wüste, wo man sich dann wieder neu orientieren muss. Für die Eltern genauso, ja. Mancher löst sich von seinem Studium und sagt, ich breche das jetzt hier mal ab, das war's irgendwie nicht. Oder die Ausbildung. Man sagt, nee, ich weiß noch nicht wohin, aber das ist es nicht. Stehst du erstmal in der Wüste. Oder ich muss mich trennen von einem Menschen, mit dem ich ein Stück Weg geteilt habe, weil ich merke, irgendwie, es passt nicht mehr. Es ist mir mehr und mehr zur Last geworden. Und. Ich löse mich vielleicht von alten Denkmustern, die immer gut waren und richtig, und ich merke, irgendwie, das stimmt nicht mehr. Das hindert mich, das bremst mich, das lässt mich in der Unfreiheit. Und so weiter. Und dann steht man in der Wüste. Man kann immer sagen, naja, ich habe es ja auch selber so gewollt, da muss ich jetzt durch. Es gibt aber auch Momente in unserem Leben, wo wir richtig in die Wüste reinkatapultiert werden. Also da wollten wir eigentlich nie hin. Ja, ich wollte mein Studium nicht abbrechen, aber da habe ich die Prüfung vermasselt. Es ist was schiefgelaufen. Da bin ich entlassen worden, wollte ich nicht. Da hat sich ein Mensch von mir getrennt und es tut ganz schön weh. Stehe ich in der Wüste. Und so weiter und so weiter. Und ihr habt alle eure Wüstenerfahrungen, eure Befreiungsmomente, wo ihr irgendwie auch was Altes abschütteln musstet, durftet, wie auch immer. Und es ist immer das Gleiche. Du kommst in die Freiheit und stehst erstmal in der Unsicherheit, in der Wüste. Fast immer ist es so, fast immer. Und die Wüste ist ein Ort, der ist ein Stück lebensfeindlich. Da erlebe ich zwei Dinge besonders stark. In der Wüste erlebt ihr zwei Dinge besonders stark. Und das ging dem Volk Israel auch so. Das eine ist den Mangel. Auf der einen Seite Mangel, es fehlt einfach. Ich weiß nicht, was ich morgen essen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich kenne den nächsten Schritt nicht. Es ist Mangel da. Und dieser Mangel, der ist sehr beißend. Das ist existenziell. Aber auf der anderen Seite gibt es noch was, was man in der Wüste erleben kann. Und es ist die Erfahrung, Gott ist da. Ich erlebe Gott nochmal auf eine ganz neue Art und Weise wie vorher noch nie. Da entsteht eine ganz neue Nähe. Und beides hat Israel erlebt. Den Mangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sie haben Gott erlebt. Das ist die Chance der Wüste. Auch unsere Chance von Wüstenerfahrungen. Und da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Auch durch diese Predigtreihe müssen wir durch. Die beginnt heute. Ich habe schon genannt, das Thema ist Survival Camp, also Überleben in lebensfeindlichem Terrain. Und ich lade euch ein, mit mir so diese Wüstenerfahrung so mitzugehen, die das Volk Israel gemacht hat, und so für uns zu entdecken, wo können wir was lernen davon? Von dieser Urerfahrung Israels, von diesem ganz zentralen Text in der Bibel. Letztendlich sind es drei Grundfragen, die uns in der Wüste begegnen. Und über die möchte ich mit euch reden. Und zwar fange ich einfach mit der ersten an. Ich nenne die so nach und nach. Und ihr werdet merken, das sind ganz simple, ganz einfache Fragen. Und trotzdem werden sie in der Wüste ganz arg wichtig und nochmal ganz neu zentral. Die erste Frage ist, hallo, ist da jemand? Hört mich jemand? Wer hört mich? Das ist eine ganz zentrale Frage. Ist da jemand, der mein Schreien hört? Und wenn wir so lesen, bei Mose war das folgendermaßen. Mose war in der Wüste oder in der Steppe eigentlich. Wüste ist nochmal was anderes wie Steppe. Er war in der Steppe mit seinen Tieren. Mose war schon um die 80, also schon alter Mann geworden. Und bei dem Mose ist noch eine Sache ganz besonders, nämlich Mose ist in die Wüste reinkatapultiert worden. Er war an sich erstmal auf dem aufstrebenden Ast, der hat in Ägypten gewohnt, irgendwie am Königshaus, der hat da studiert letztendlich bei den Universitäten, die Elite-Universitäten, und sein Weg war ein Weg nach oben. Eigentlich war er schon ganz oben. Aber er hat sich einen Fehler erlaubt. Das, was anfangs so klingt wie so ein orientalisches Märchen, ja, ihr kennt es mit dem Weidenkörbchen, was dann da schwimmt und die Königstochter findet es und zieht es dann raus und nennt dann das Kind Mose oder Moshe, der Herausgezogene. Alles so traumhaft schön irgendwie. So wund, also kann man eine ganz tolle Geschichte draus machen. Und dann kam es aber zu einem ganz scharfen Bruch, als Mose einen Ägypter umbringt. Und er muss fliehen, er geht in die Steppe, er findet in Midian bei einem Priester Unterschlupf und heiratet dessen Frau und ist dann eine lange Zeit dort einfach nur Schafhirte. Also ein Abstieg ohnesgleichen. Mose ist in die Wüste reinkatapultiert worden. Er hatte eine wichtige Stellung und auf einmal wusste er überhaupt nicht mehr, wer er ist. Und jetzt in diesem Alter von 80 Jahren oder so steht er vor einem brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrennt. Und das ist der zentrale Text im Exodus. Also das ist der aller wichtigste Text. Und da offenbart Gott seinen Namen. Nur da offenbart Gott seinen Namen, Jahwe. Und Folgendes sagt Gott zu Mose. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ich bin hierher gefahren, herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Mose, ich habe gehört. Ich bin der Hörende. Das ist was Israel in der Wüste lernen musste. Hört mich jemand? Ja, Gott ist da. Er hört mich. Er ist da. Und ganz besonders daran ist, dass Gott das Schreien dieses Sklavenstammes hört. Dass er ihr Schreien, von allem Schreien, was auf der Welt zu hören sein kann, hört er das Schreien der Sklaven, da in Ägypten in dieser Siedlung. Und das dringt an sein Herz. Es ist ihm nicht egal, wie es den Sklaven geht. Und Sklaven waren damals, die hatten keine Rechte. Man hat diese Israeliten, wie wir heute sagen, die hat man damals so Hebräer genannt, Habiru. Und Habiru sind Menschen, die nicht sesshaft, so Nomadenmenschen, die aber hier wenig Rechte haben. Menschen mit wenig Rechten. Man hat ihnen ganz bewusst, das waren halt Sklaven. Sklaven haben keine Rechte. Es war ein Sklavenstamm, mehr nicht. Und als Mose zum Pharao gegangen ist und gesagt hat, ja, der Gott, der Habiru hat mich zu dir gesandt, ja, da musste er laut gelacht haben und gesagt haben, geht's noch? Habiru haben doch keinen Gott. Kein Gott dieser Welt würde sich einem den Sklaven zuwenden. Die haben doch keinen eigenen Gott. Was wäre denn das für ein Weichei, dass der sich, Gott der Sklaven, ja, das ist ja lachhaft. Na, Habirus haben keinen eigenen Gott. Und Pharao hat dem Mose bestimmt deutlich gemacht, unterstell dich gefälligst unseren Göttern. Unsere Götter sind stark und mächtig und lass die Finger von irgendeinem vermeintlichen Sklavengott geschmarre. Nein, Gott hat gehört. Und das ist das Besondere an diesem Jahwe-Gott. Er ist der hörende Gott. Und das können die Israeliten oder müssen die Israeliten in der Wüste lernen. Gott hört sie, ihr Schreien. Eine zweite Frage, die in der Wüste ganz drängend und wichtig wird, ist die Frage, was hält mich? Oder wer hält mich eigentlich? Ist da was in dem Mangel, den ich erlebe? Ist da Boden unter den Füßen oder stehe ich freier Fall? Da ist nichts, was mich hält. Und gerade in der Wüste, wo ich wirklich denke, Hilfe, wie geht's jetzt weiter? Wo kriege ich was zu essen her? Da ist der Boden sehr dünn. Was hält mich? Wer hält mich? Ist da jemand, der mich hält? Ist da jemand, der mich trägt? Und auch das erlebt das Volk Israel auf ganz spannende Art und Weise. Ich möchte mit euch in diesen Auszug aus Ägypten mal reingucken, in diese Geschichte. Und zwar, Auszug ist ein großes Risiko, ein großes Wagnis. Eine ganze Horde von Menschen marschiert in die Wüste, in das dürre Land. Und da kann man sich vorstellen, dass es ganz schön schwierig wird. Und so gut kennen die ja diesen Gott noch nicht, diesen Gott ihrer Vorfahren. Also wissen die ja noch nicht, ob da wirklich Verlass ist, ob das trägt und hält. Und Gott macht noch Folgendes mit ihnen. Ich will nicht sagen, dass es sie ärgert, aber er fordert sie zumindest heraus. Und der Herr redete mit Mose und sprach, also jetzt sind die schon ausgezogen, die wandern jetzt schon da in der Wüste rum. Gell? Redet zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Sephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, ach, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und das ist ja ganz schön, der Plan von Gott, dass er was deutlich machen will, dass er seine Macht und Herrlichkeit zeigen will, aber auf Kosten dieser Sklaven, die jetzt in der Wüste sind. Und jetzt haben sie folgenden Auftrag. Kehrt um und geht mal in diese Sackgasse rein. Geht ganz bewusst in die Sackgasse und da lagert euch mal. Ja, aber wenn du in der Sackgasse stehst oder sitzt und dann guckst du hinter dich und da kommen schon die Ägypter mit ihren Streitwagen und du weißt, es ist eine Sackgasse, wir kommen hier nicht raus und der Pharao lacht sich schon ins Fäustchen und sagt, haha, sie haben sich verirrt, das blöde Sklavenvolk, die kennen sich ja hier gar nicht aus, jetzt haben wir sie. Und sie haben riesig Angst. Und sie haben so viel Angst, dass sie Gott gegenüber schreien. Und sie rufen, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Sagt ihr, das ist Sarkasmus, noch so ein bisschen mit Humor. Sind nicht in Ägypten genügend Gräber? Warum müssen wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Dass du uns aus Ägypten geführt hast, Mose? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Aha, wollt ihr das? Klang gerade noch anders, gell? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also in der Wüste ist alles weg, was vorher an Gutem gewachsen ist. Ist alles weg. Es zählt alles nicht mehr. Und die Antwort auf die Frage, was hält mich, ist bei dem Volk oder bei den Leuten auf einmal nichts. Nichts hält mich. Wir sterben hier. Und sie müssen erleben, und dürfen erleben, wie Gott einen Weg durch das Schilfmeer bahnt. Erstaunlich, faszinierend. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte es gern gesehen. Ich glaube nicht, dass es so war wie in diesen Filmen, Exodus oder wie die Filme heißen, wo dann sich das Meer teilt und dann sind die riesen Wassersäulen so mega spektakulär. Ich glaube nicht, dass es so eine Abenteuergeschichte, also in dem Sinne war, so eine Actiongeschichte. Aber Gott hat einen Weg gebahnt. Und es war Gottes Timing, dass in der Zeit, wo die durchgelaufen sind, die einfach das Wasser weg war. Und als sie durch waren, ist das Wasser wiedergekommen. Das hat Gott getan. Wow. Und sie dürfen lernen, diesen letzten Satz hier, der Herr wird für euch streiten, sagt Mose, und ihr werdet stille sein. Das ist einer der schönsten Sätze, finde ich, im Alten Testament, der mir schon oft Trost gegeben hat. Der Herr wird für dich streiten und du kannst nur und du wirst nur stille sein, daneben stehen und staunen über Gottes Wunder, über Gottes Timing in deinem Leben. Also was hält mich, diese bohrende Frage? Und es gibt noch eine dritte Frage, die ist fast noch grundlegender in dem Ganzen. Und es ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Die Israeliten, wie wir sie schon nennen, oder das Volk Israel, das war damals ja kein Volk in dem Sinne. Also wir sagen Volk, aber ein Volk ist ja irgendwie eine Nation. Ein Volk hat eine eigene Flagge, hat ein eigenes Nationalbewusstsein, Nationalstolz, guckt auf eine lange Geschichte zurück. Ein Volk hat gemeinsame Richtlinien, gemeinsame Werte, was ihnen wichtig ist. Und dieser Sklavenstamm, der ist zwar immer größer geworden, der hatte auch gewisse Riten und der hatte schon irgendwie sowas in Richtung. Aber Sklaven, das war kein Volk, das war keine Nation. Die hatten keine Anführer in dem Sinn. Und was Gott jetzt macht mit diesem Habiru, mit diesen Menschen minderen Rechts, er gibt ihnen eine ganz neue Identität. Er sagt, ich nehme mich euer an, ich mache euch zu meinem Volk. Ihr seid kein Sklavenvolk mehr, ihr seid jetzt ein Volk von Freien. Jetzt ist es so, diese Fragen, wer hört mich, was hält mich und wer bin ich, das sind so grundlegende Fragen, die haben wir immer eigentlich im Leben. Manchmal stärker, manchmal drängen die ganz weit zurück. Es sind so Fragen, wo man sagt, da bin ich ja schon längst drüber hinaus, ich bin ja kein Teenager mehr, dass ich mich fragen muss, wer bin ich eigentlich? Oder dass ich mich fragen muss, wer hält mich oder wer hört mich? Weiß ich ja. Aber in der Wüste sind die Fragen auf einmal wieder laut, die schreien wieder ganz von Neuem. Verrückt, oder? Die Fragen, die ich eigentlich schon längst geklärt hatte. Und die sind wieder offen. Und in der Wüste zerlebt das Volk Israel. Da kommen auch wieder die alten Antworten. Die Antworten, die ich in Ägypten gelernt habe, in der Sklaverei. Wer hört mich? Naja, niemand hört einen Sklavenstamm wie unseren. Wer hält mich? Ja, niemand. Keiner kann uns schützen vor den Ägyptern. Und wer bin ich? Ja, nichts. Nichts wert. Und diese Antworten aus der Unfreiheit, die kommen uns zuerst. Die nehmen wir zuerst wieder in die Hand. Und wenn wir durch diese Wüste durchkommen wollen, dann brauchen wir neue Antworten. Die Antworten, die Gott uns schenken will. Die Antworten, die er für uns parat hat. In der Wüste, an diesem Ort, wo auf der einen Seite Mangel ist, und auf der anderen Seite aber auch Gott in ganz besonderer Weise wieder nahe ist. Die neue Nähe Gottes. Und wenn ihr in Wüstenzeiten kommt, dann wünsche ich euch, dass ihr euch diesen Fragen wieder ganz neu stellt. Um Gott wieder ganz neu zu begegnen. Und wir dürfen Gott anklagen und schreien. Und wir dürfen auch dem Mose oder wer immer der Mose eures Lebens ist, Vorwürfe machen. Wir dürfen den rütteln und schütteln, aber wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Dass Gott uns neue Antworten liefern kann. Dass wir den Lebenslügen, diese Antworten der Unfreiheit, dass wir denen begegnen können. Das schaffen wir nicht alleine. Aber wenn Gott da ist, dann schon. Ich möchte euch einen kurzen Moment geben, wo ihr euch fragen könnt, was geht euch jetzt im Kopf? Was ist euch wichtig geworden? Was wollt ihr vielleicht festhalten? Und danach haben wir einen Lobpreisteil, wo wir Gott einfach mit ganzem Herzen anbeten wollen.